Ja, wir treffen uns heute Morgen zu unserem fünften Hip Jazz Talk, lieber Andrew. Und was hast du dir denn für heute
Pass auf,
ausgedacht?
es geht um Benny Carter, einer der berühmtesten Altsaxophonisten, auch Trompeter, Arrangeur. Der hat für Leute wie Count Basie und gemacht. Und er hat in den 60er Jahren, glaube ich, Anfang 60er Jahren, zwei LPs gemacht, Further Definitions und Additions to Further Definitions. Die beide wurden also von Downbeat mit der höchsten Auszeichnung für Jazzplatten gekürt. Und das Geheimnis dabei war, der hat benutzt zwei Alto-Saxophonisten und zweimal Tenor. Wobei er einer der Altsaxophonisten war, der andere war Phil Woods. Und auf Tenor war Coleman Hawkins. Also das Album, das erste, was wir spielen, könnte ebenso gut geheißen haben: Benny Carter meets Coleman Hawkins mit den anderen zwei. Aber war nicht so. Aber bevor wir das spielen, möchte ich dir mal ganz kurz zeigen, was die Leute über die Jahre mit der Kombination, ist ja eigentlich sehr beliebt unter Jazzleuten, von Saxophonisten gemacht haben. Da gab es Saxomania, da gab es Super Sax, da gab es Shep Fields, eine Big Band der 30er Jahren, die nur aus Saxophonisten bestand. Also alle drei Sätze waren Sax. Und dann gab es irgendwann in den 60er Jahren eine Sache mit 15 Saxophonisten, die hieß Saxophone Circus. Nur mal ganz kurz, um den Unterschied denn zwischen hier und Benny Carter festzumachen.
Okay.
Ups, wir haben das.
Ja,
noch schlimmer.
Ja.
Also. Also die armen Jazzleute, die hier mitgespielt haben, die tun mir noch heute leid, jedes Mal, wenn ich das höre. Also Jazz ist es nicht, ist noch nicht mal Big Band Swing. Es sind einfach 15 Saxophonisten, die tagesüblichen oder gängigen Pops von der Zeit aufgenommen haben. Das ist also, wenn man ins Studio kam, müsste man sich eigentlich beide Ohren zuhalten. Okay, jetzt gehen wir von den Absurden zu dem himmlischen Benny Carter.
Moment. Zum himmlischen Benny Carter. Okay.
Benny Carter und Coleman Hawkins haben sich schon mal Ende der 30er Jahren in Paris getroffen mit Pariser Musiker, darunter auch Django Reinhardt auf Gitarre.
Den habe ich mal live gesehen.
Okay, Mensch, bist du alt. Wirklich?
Nein, North Sea Jazz Festival, aha, Den Haag, habe ich den gesehen.
Da war er was, 110 Jahre alt?
Meine ich jedenfalls. Nein, oder war es seine Musik, die da gespielt wurde?
Unter Umständen seine Musik.
Aber diese Reinhardt-Brüder?
Ja, das gibt es ja jede Menge. Nicht?
Ja.
Da gibt es Schnuckelhardt, Reinhardt und so weiter. Alle von der Extended Family, die irgendwie auf denselben.
Also irgendeinen von denen habe ich mal gesehen. Ich weiß aber nicht, das war also, 91.
Du bist doch nicht 110 Jahre alt. Nee. Ich glaube, Django Reinhardt, ich weiß nicht, erschieße mich bitte nicht, aber der ist 50er, spätestens 60er gestorben.
War der schon weg? Schon den habe ich dann nicht mehr erlebt. Ich meine, hier unseren.
Jetzt Benny Carter.
Benny Carter kenne ich auch nicht.
Nee.
Ist für mich Neuland.
Interessant, also wir haben schon festgestellt, jede Menge Leute haben für Saxophon geschrieben, aber niemals so elegant wie Benny Carter hier mit Coleman Hawkins auf Tenor und zwei anderen Saxophonisten. Also gleich kommt das Solo von Coleman Hawkins, was also wirklich. Der Mann hat Ende 30er Jahren, Coleman Hawkins war Legende mit Body and Soul, hat er geprägt einen Jazzstil. Hier ist immer noch Popcorn.
Ja, super schön. Schöner Ton.
Ich habe eben bei der Platte nochmal nachgeschaut. Ich dachte, es sind, wie gesagt, zwei Tenorsaxophonisten und zwei Altsaxophonisten. Benny Carter sein. Jetzt ist es Benny Carter. Und ich dachte, ich check nochmal, falls es nicht Coleman Watkins war, falls es nicht Charlie Rouse war. Ich bin heute Morgen nicht sehr gut drauf, aber es war Coleman Watkins. Okay, das war eine von den Sachen, die sie schon mal aufgenommen hat. Benny Carter und Coleman Watkins zusammen Ende 30er Jahren in Paris. Und das haben sie hier auf Further Definitions im Anfang 60er oder spät 50er 61, nochmal wiederholen, nicht? Mit anderer Besetzung natürlich.
Okay.
In Paris waren es französische Musiker, hier waren es Amerikaner. Jetzt machen wir Blue Star, eine Komposition von Benny Carter. Sehr schön, sehr weich, also es ist eine tolle Melodie. Hätte eigentlich von anderen Jazz-Leuten aufgegriffen werden sollen. Aber weil es extrem langsam ist, da muss man schon sehr gut spielen können, damit seine Fehler nicht hervorkommen beim Spielen von diesem sehr, sehr melodiösen Stück. Natürlich hier, erste Solist, Coleman Watkins, da kann man keine Schwachstellen erkennen. Sind auch keine. Hören wir uns ein bisschen mal an.
Ja, sehr schöner Saxophonton. Voll geil.
It's hanging loose, it's, weißt du, dazu könnte man schmusen, da könnte man tanzen, da könnte man alles. Und ich kann mir vorstellen, in den 30er Jahren, wenn sowas gespielt wird, kann ich noch immer bei den Big Bands die Leute sehen, die haben dazu so getanzt. Nicht? Das war ja Unterhaltungsmusik, woher das herstammt. Und da war ja Billy Carter auch ein Teil in den 30er Jahren, der hat angefangen, Ende 20er Jahren schon, und war aktiv, also bis in seine 90er, Anfang 90er Jahren, glaube ich. Und was ich hoffe, dass wir hören können, gleich ein bisschen von seinem eleganten Solo. Mhm. Ich weiß nicht, wann es anfängt. Ich bin mir bewusst wegen den verschiedenen. Jetzt kommt er. Hör mal diese Eleganz an.
Ja, super schön. Ist natürlich sehr geil. Boah.
Also Klavier, Dick Katz, keine große Ding. John Collins ersetzt hier, was Django Reinhardt in Paris, bei den Pariser Aufnahmen in den 30er-Jahren gemacht hat. Das Interessante, also wenn man diese Platte bewertet sieht, das haben die Kritiker gesagt, eigentlich gibt es nur drei alte Saxophonisten für die. Da war Johnny Hodges, der mit Ellington gespielt hat. Dann natürlich der Charlie Parker, der ganz progressiv, also die Richtung des Jazz geändert hat durch Bebop und so. Immer noch zwei kleine Teile.
Yes.
Ja. Also da war, wie gesagt, die drei Stilisten, die man immer wieder hört, sind Hodges, Charlie Parker und Benny Carter. Wobei Benny Carter eigentlich hat viel mehr in Studio-Sessions auch für Filme, für verschiedene Projekte gemacht, auch für Sänger-Arrangements gemacht, als dass er selber sich ins Studio gedrängt hat. Es war erst in seinen späteren Jahren, wieder in den 70er, 80er Jahren, wo die ganzen Produzenten und auch Labels auf den Namen kamen und haben ihn immer wieder gebeten, komm, mach mal nochmal eine Aufnahme. Und dann hat er auf einmal sehr viel gemacht. Aber keine von denen kam, glaube ich, so sehr an die Qualität und an diese Ausstrahlung, die diese Saxophon. Das war ja sein Instrument. Und schon in den 30er Jahren hat er geschrieben für dieses Aggregat von vier Saxophonisten.
Also Benny Carter war jetzt eben halt nicht nur Saxophonist, sondern er war Bandleader.
Ja, kaum Bandleader, aber Arrangeur für andere Bandleaders. Also darunter auch Count Basie, darunter auch, glaube ich, Tommy Dorsey hat ein oder zwei Sachen gemacht. Es gab glaube ich, keine Big Band, wo er nicht einfach seine Arrangements hingeschickt haben oder die ihn gefragt haben, mach uns mal eine Arrangement.
Aber warum steht auf der LP drauf Ellis Orchestra? Also waren Coleman Hawkins, Joe Jones, Bill Woods.
Nein, das war alles, also die waren aus den Ärmel geschüttelt. Und das ist eine merkwürdige Sache. Also Ende 50er Jahre hatte Norman Granz und sein Verve-Label, weißt du, das legendäre Label, da stand immer drauf And Orchestra. Dabei waren es manchmal nur ein Combo von 4 oder 5 Leuten.
Ich aber weiß man nicht, nannte
weshalb,
das Orchestra.
Ich weiß nicht, weshalb der Norman Granz sich die Freiheit nahm und, wollen wir sagen, Benny Carter oder irgend so ein Combo, die hatte ja jede Menge unter Vertrag gehabt auf Verve, als Orchester zu bezeichnen. Ich weiß noch die Enttäuschung, die ich hatte, als ich mir manchmal so eine LP gekauft hatte in den 60er Jahren, ging nach Hause damit, wollte ein Orchester hören und da war nur ein Combo drauf. Ne?
Und hast du, hast du Benny Carter mal live gesehen?
Nee.
Nicht erlebt?
Nee.
Nein. Also den hast du wirklich auch nur auf der Scheibe.
Ja.
Ja, also als Fan, Geheimtipp von jemandem erhalten, hör dir den mal an.
Nee. Das war ein gängiger Name, als ich noch jung war. Also ja. der erschien auch auf vielen anderen Platten mit drauf. Aber wie gesagt, diese Further Definitions auf Impulse, die wir hier hören, ist auch als CD erhältlich. Da sind beide Alben auf einer CD. Da hat sich die Plattenfirma geirrt, indem sie beide Platten auf eine CD zu Billigpreis rausgehört.
Also die wäre jetzt also noch käuflich zu erwerben?
Die wäre als LP irgendwo ganz bestimmt noch, auch Neupressung vielleicht in Japan, vielleicht in Frankreich, aber auf CD auf jeden Fall.
Okay. Ja, soweit so gut zu dieser Scheibe. Oder haben wir da noch was?
Nee,
nein?
Nee.
Dann sind wir durch.